Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich wieder in Nymphenburg sein kann. Meine Frau und uns fühlen uns nicht nur deshalb hier zu Hause, weil wir mal hier lange gewohnt haben früher und tätig waren, sondern einfach so, weil wir euch gut kennen, ihr uns kennt. Und es ist schön, wieder mit euch heute Gemeinschaft zu haben, auch zu Beginn der Gebetswoche. Im Arbeitszimmer eines Pfarrers unterhalten sich drei Geistliche, während ein Fernmeldetechniker gleichzeitig das Telefon repariert. Einer der Gesprächspartner meint, ich kann am besten beten, wenn ich knie, das ist die einzig richtige Haltung vor Gott. Der zweite sagt, ich bete am liebsten im Stehen mit erhobenen Händen. Damit wird meine Sehnsucht nach Gott am stärksten ausgedrückt. Der dritte, ich bete gerne auf dem Boden liegend. Mit ausgebreiteten Armen. Dafür gibt es schließlich auch biblische Hinweise. Da mischt sich der Fernmeldetechniker ein und erwidert, also, ich habe am besten gebetet, als ich einmal mit dem Kopf nach unten an einem Telefonmast hing. So ist es, ihr habt zugestimmt. Not lehrt beten. Das heißt schon im Volksmund. Aber eigentlich wissen wir alle, dass das Gebet mehr ist als ein Strohhalm für Notfälle. In der Bibel erleben wir die 12 Jünger als stark beeindruckt davon, wie Jesus betet. Sein Beten hört sich tiefgründiger an und vertrauter, als sie es zuvor von anderen kannten. Und auf ihre Bitten hin fasst er ja auch im Vaterunser zusammen, wie wir das kennen, dass Gottes Name geheiligt wird, dass sein Reich komme, sein Wille geschieht und dass er uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Auch, dass er die Schuld der Menschen vergibt und sie nicht in Gefahr geraten müssen, den Glauben deshalb zu verlieren. Doch das ist nicht alles, denn danach erklärt er die richtige innere Gebetshaltung. In Lukas 11, ab Vers 5 lesen wir, und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ging hin zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, leih mir drei Brote, denn mein Freund, also ein anderer, ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen könnte. Und der drinnen würde antworten, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon im Bett, ich kann nicht aufstehen, um dir etwas zu geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Vers 9, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Vers 11, wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ihr Lieben, mit diesen drei Beziehungsgeschichten erklärt Jesus, wie wir beten können. Wir dürfen erstens beten wie ein Freund. Da ist also jener Mann, der bekommt mitten in der Nacht Besuch. Gastfreundschaft ist bzw. war ja im Orient sehr wichtig. Aber er hat nichts mehr, was er seinem Freund vorsetzen könnte. Da läuft er zu einem anderen und klopft und ruft, bis der wach wird. Doch der antwortet nur durch die Türe und sagt zögernd, sehr zögernd, die Kinder schlafen schon. Und wer kleine Kinder hat, der weiß das auch zu verstehen, wie schwer man die, wenn sie mal im Schlaf gestört sind, wieder zur Ruhe bringt. Aber weil der andere nun immer weiter so drängelt, deswegen hilft er ihm schließlich doch, denn er möchte nicht am nächsten Tag womöglich sich dafür schämen müssen, wenn das rumerzählt wird, dass er seinem Freund nicht beigestanden wäre. Jesus sagt, so funktioniert Beten. Und so ein Freund, der sich erbarmt und hilft, so einer will Gott für uns sein. Das macht ja gerade die Freundschaft aus, dass man sich total aufeinander verlassen kann. Gerade in der dunklen Nacht, gerade in den schlimmsten Momenten. Beten ist Beziehungssache. Deswegen hängt mein Gebetsleben auch sehr stark davon ab, was für ein Bild ich von Gott habe. Doch dass Gott unser bester Freund sein will, das ist ja nicht neu. Das heißt, kein Gebetsanliegen ist ihm zu groß und keines zu klein oder gar peinlich. Zu ihm kannst du jederzeit kommen, ehrlich, offen, wie du fühlst, wie du denkst, wie du empfindest. Zu ihm kannst du jederzeit kommen. Und Jesus will dir Mut machen zum Vertrauen auf Gott. Er unterstreicht das mit einem zweiten Bild. Beten wie ein Bettler. Vers 9, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, wird euch aufgetan. Das haben wir gehört. Beten ist Beziehungssache. Und die Beziehung, von der Jesus hier spricht, ist die Beziehung zwischen einem Bettler und einem Geber. Stellen wir uns einen Bettler vor, der auf der Straße einen reichen Mann trifft. Er bittet ihn um eine Gabe, vielleicht bekommt er etwas. Aber wenn nicht, dann wird er, der echte Bettler, dem Mann hinterherlaufen, ihn suchen und vielleicht unverschämt an seiner Haustüre läuten oder klopfen. So jemandem möchte man am liebsten gar nicht begegnen. Wie aufdringlich kann das manchmal sein? Aber Jesus sagt, genauso ist Beten. Und Gott geht damit, oder Gott gehst du damit, niemals auf die Nerven, im Gegenteil. Martin Luther hat das erkannt und am Abend vor seinem Tod schrieb er ja auf einen Zettel, kritzelte er noch drauf, so gut er konnte, wir sind Bettler, das ist wahr. Und es stimmt, denn nichts, was für unser Leben elementar wichtig wäre, können wir uns selber geben. Liebe, Frieden, Sinn, Erfüllung, Schutz, Gesundheit, Freunde. Viele von euch kennen ja auch das Lied von Paul Gerhardt, sicher haben wir es früher hier auch oft gesungen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Natürlich könnte Gott uns die Bedürfnisse auch von der Seele ablesen, von unserem Herzen, von unserem Kopf, vom Innern. Und uns jeden Tag ein anonymes Paket vor die Haustüre stellen mit all den äußeren und inneren Wohltaten, die wir so brauchen. Mancher fragt sich ja auch, warum wir dann überhaupt beten sollen. Gott weiß doch schon alles. Ich denke, Gott möchte auf diese Weise Kontakt suchen, Kontakt pflegen mit uns, weil er die Beziehung mit uns so sehr gern hat. Liebe Schwestern und Brüder, mir macht diese Aussage Jesu jedenfalls Mut, Gott auch in denselben Anliegen wiederholt in den Ohren zu liegen. Ich lerne daraus, dass wir vertrauensvolle und auch fröhliche Bettler sein dürfen. Und das tut gut, das so zu praktizieren. So vertieft sich die Beziehung zu ihm und wir bleiben gar nicht Bettler. Denn das dritte Bild, mit dem Jesus uns im Beten bestärkt, ist das Beten wie ein Kind. Kinder bitten normalerweise unbefangen um alles, worauf sie gerade Lust haben. Und Eltern erhören zwar auch nicht jede Bitte ihrer Kinder, aber etwas Schädliches statt Gutem, so etwas Hinterhältiges würde ein liebender Vater nie tun. Jesus vergleicht unser Verhältnis zu Gott mit einer Kindschaft und da können wir nichts falsch machen beim Beten. Beten wie ein Freund Gottes, wie ein Bettler, wie ein Kind. Jesus wendet sich auch an alle, die egal aus welchem Grund vielleicht gebetsunfähig oder gebetsfrustriert wurden. Er sagt, wendet euch in jeder Lage zu Gott. Hört niemals auf, mit Gott zu sprechen im Gebet, denn ohne Gebet verliert ihr ja so sehr viel. Und doch haben wir alle auch sicher unsere Erfahrungen mit ausgebliebenen Gebetserhörungen gemacht. Dieses einfache Bitte, so wird euch gegeben, ist nicht eine Zauberformel für alle menschlichen Wünsche. Schön, wenn ich mit Gott oder wenn ich Gott mit all meinen Wünschen in den Ohren liegen darf. Aber irgendwann macht man sich doch auch so seine Gedanken, welche Gebete denn nun eine Verheißung haben und welche nicht. Wenn ich zum Beispiel um Lebensverlängerung bitten würde, dann sollte ich aber nach Psalm 90 auch bedenken, dass es normal ist, dass ich irgendwann einmal sterben muss. Und dass es irgendwie auch nicht anders geht, als dass wir bis zur Wiederkunft Christi auf diesem Weg dem ewigen Leben entgegengehen. Trotzdem ist es verständlich, wenn dazu Fragen offen bleiben. Sehr verständlich. Für welche Gebetsanliegen ist uns denn Erhörung garantiert? Jesus beantwortet diesen Vers 13 ganz konkret. Wenn nun sogar ihr euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Sind wir enttäuscht, das so zu hören? Werden wir in anderen Bereichen und Wünschen nicht erhört? Oder ist das auch eine gute Gabe, Heiliger Geist? Jedenfalls ist eine garantierte Gebetserhörung, dass Gott ihn uns geben will, wenn wir ihn darum bitten. Oder gegeben hat. Manchmal hat es gar nicht gemerkt, dass Gott ihm das schon gegeben hat. Also ich kann ansonsten noch so viel beten, dass ich meine Arbeit behalte, dass mir das Studium gelingt, dass meine Kinder bewahrt bleiben, viele andere Dinge, und ich habe keine Garantie, ob dieses Beten irgendetwas nützt. Vielleicht ist das einerseits eine heilsame Ent-Täuschung, im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus will uns von der Täuschung befreien, als ginge es in diesem Leben nur um Besitz und Gelingen und Gesundheit. Nein, es geht im Leben und beim Beten am meisten um den Heiligen Geist. Und damit geht es ja letztlich um Gott selbst. Gott schenkt sich am allerliebsten selbst. Das heißt, wer Gemeinschaft mit ihm haben will, Beziehung, der bekommt sie auch. Und wenn ich an das Bild von der Kindschaft denke, dann ist es doch gerade das, was ein Kind will. Wenn Vater und Mutter ihr Kind ins Bett bringen, dann fallen diesem noch tausend Dinge ein. Papa, Mama, kannst du mir noch eine Geschichte erzählen? Bekomme ich noch einen Keks? Singst du mir noch ein Lied vor? Darf ich morgen dies und das, und das nimmt vielleicht kein Ende? Tausend Nebensächlichkeiten, um die ein Kind bittet, damit Vater oder Mutter noch möglichst lange bei ihm bleiben. Und darum geht es. Und genau das ist auch Gottes Traum, dass wir über alles, was uns oft so wichtig erscheint, letztlich einen großen Wunsch haben, dass er bei uns ist und bei uns bleibt. Die Bitte um den Heiligen Geist ist die Bitte um Gottes Gegenwart in meinem Leben. Das, was ich am allernötigsten brauche. Und wenn Gott durch den Heiligen Geist in deinem Leben ist, dann wird der dir auch alles schenken, was zu deinem Besten dient. So lese ich das jedenfalls bei Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Und seit ich das begriffen habe, bete ich immer noch um Gesundheit, immer noch um Bewahrung und vieles andere. Das heißt, heute danke ich ihm eher dafür. Aber noch viel mehr bete ich um seine persönliche Gegenwart in meinem Leben, um die Erfüllung mit seinem Heiligen Geist. Und ich denke, Jesus fasst mit diesem Angebot auch all das zusammen, was er zuvor den Jüngern im Vaterunser beigebracht hat, die Bitte um Gottes heilvolle Gegenwart in unserem Leben, um unsere Beziehung zu Gott, dass er uns immer wichtiger wird. Dann können wir auch um die Kleinigkeiten des Alltags ihn bitten, dennoch bitten und auf seine Hilfe vertrauen, da wo sie für uns wesentlich ist. Und es gibt natürlich auch viele Situationen, wo Gott uns mit Gebetserhörungen verschiedener Art, das was dich persönlich bewegt, auch überrascht. Ganz grundsätzlich ist die Frage zu stellen, liebe Freunde, was suche ich eigentlich, wenn ich bete? Suche ich nur die Gaben oder wirklich den Geber? Will ich nur Gott benutzen wie einen Flaschengeist oder habe ich verstanden, dass all meine Wunscherfüllungen mir nie das geben können, was er selbst mir bedeuten will? Nicht wahr? Der Kirchenvater Augustin hat einmal gesagt, dass Jesus uns davon wegführen möchte, Gott nur für unsere Zwecke zu benutzen und uns dahin führen möchte, dass wir ihn um seiner selbst willen genießen. Ich denke, dass gerade auch der heutige Mensch das braucht und auch versteht. Es tut gut, dass wir unsere Beziehung mit Gott genießen, wie eine wunderbare Freundschaft, wie ein Bettler, der nicht nur Almosen bekommt, sondern echte Zuwendung, wie ein Kind, wenn es bei seinen Eltern sich geborgen fühlt. Und das Entlastende dabei ist, dabei müssen wir uns gar nicht verkrampft anstrengen. Wir bekommen nicht alle Wünsche erfüllt, viele aber eben doch. Es bleibt dabei. Der liebende himmlische Vater erhört uns immer zu unserem Besten, das dürfen wir fest glauben. Das befreit mich von vielerlei Ängsten. Es gibt mir inneren Frieden, Gelassenheit, wie die Welt es mir nicht geben kann, wohl aber Gott. Das darf zu bleibendem Vertrauen führen zwischen Gott und mir. Liebe Schwestern und Brüder, ich wollte mit dieser Predigt auch ein wenig auf die diesjährige Weltgebetswoche anspielen, deren Themenheft ja vorhin erwähnt wurde, draußen es noch gibt und ihr sicher es auch persönlich habt und vielleicht auch schon das ein oder andere gelesen habt. Das Thema lautet ja Worte der Hoffnung. Ich habe mich gefreut, dass Franz Vogt das heute früh schon hier zitiert hat. Dann hast du mich schon ergänzt oder ich ergänze dich. Und ihr habt ja in den Bibelschulgesprächen auch darüber gesprochen. Eigentlich würde sich dann die Predigt fast erübrigen, aber ich denke, manchmal ist es auch ein Zufall, den Gott aber nicht als Zufall sieht, sondern vielleicht auch gefügt hat, dass es gerade zusammenkommt. Da ist in der ersten Lesung von innerem Frieden die Rede. Friede, so lese ich dort, beschreibt ein Leben, das so verläuft, wie Gott es sich vorstellt. Es bedeutet, dass wir ganz und gar heil sind, dass es uns wohl geht und wir völlig in der ungeteilten Einheit mit Gott leben, die durch Christus möglich ist. Jesus hat die Bruchstücke unseres Lebens wieder zusammengefügt und hat uns ganz heil gemacht. Und in der zweiten von diesen 8 Lesungen werden wir bestärkt darin, dass Gott tatsächlich der ist, dem wir vertrauen können, indem wir ja auch in Jesus, wie Gott uns liebt, indem wir in Jesus sehen, wie Gott uns liebt und sich um uns kümmert und wie Gott uns am Kreuz rettet. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht, in Klammer auch, den Vater. Liebe Schwestern und Brüder, nun sind die meisten von uns ja schon relativ lange in diesem Glauben. Ich möchte euch aber, bevor wir den Schluss der Predigt hören und miteinander beten werden nachher, möchte ich euch jemanden vorstellen, der den Glauben, ja Gott selbst, vor wenigen Monaten noch gar nicht kannte. Es ist unser Zhou aus China. Zhou ist, glaube ich, 24 Jahre alt, stimmt das? Und er ist seit 2004 in Deutschland. Und er studiert seit 2005 in München wie heißt das, Außenstelle Garching oder so, an der Technischen Hochschule, Maschinenbau. Vielleicht habe ich früher schon in der Gemeinde erzählt, dass wir seit etwa Februar in unserem Hause eine sehr lebendige Schar von jungen Leuten, überwiegend Studenten, haben, einen Hausbibelkreis, der jeden Donnerstag zusammenkommt mit 8 bis 14 Teilnehmern, so war das bisher wechselweise. Und darunter sind immer auch 2 bis 6 Gäste, wie wir sagen, jedes Mal. Sie machen viele Erfahrungen mit Gott. Und sie laden auch ihre Studienkollegen ein und haben außerdem irgendwann die gute alte Meinungsumfrage ausgegraben. Ich habe das noch ein bisschen gekürzt, damit wir dann gleich ins Gespräch kommen mit den Leuten. Und dann sind sie gegangen, bei uns um die Ecke ist ein großes Studentenwohnheim, glaube ich, einige Häuser sogar. Und da wohnen nun viele Studenten, die aus aller Herren Länder kommen. Und so wurden sie dann auch an einer Türe mit Schur bekannt. Ich möchte ihn oder mit ihm zum heutigen Anlass ein Interview machen, um euch vorzustellen, was für Gebetserhörungen oder was an Gebetserhörungen durch Gottes Geist auch heutzutage möglich ist. Vielleicht brauchen wir die Technik, ich hoffe, dass es so geht, ja. Sure. Wie hast du es erlebt, als wir uns vor wenigen Monaten kennengelernt haben?
Als Christina, Manuela und Martin an meine Tür kamen, habe ich nicht gleich gemerkt, dass sie Christen sind. Aber dann haben sie mich zu einem Studentenhauskreis eingeladen und sie haben mir erzählt, dass hier einen Jakob gibt, der auch im 4. Semester ist. Und ein Oliver aus China. Und 2 Tage später habe ich Manuela in der U-Bahn getroffen, zufällig. Und sie hat mir gezeigt, wo der Hauskreis sich trifft. Und Martin hat mich abgeholt.
Hast du in deiner Heimat schon mal zuvor von Christen gehört?
Ja. Ich habe mich immer gefragt, ob Jesus überhaupt existiert. Und in der Schule habe ich gelernt, dass es in China erlaubt sei, eine Religion zu haben. Aber wir Kommunisten glaubten nicht, dass es wirklich einen Gott gibt. Und es gibt ja auch Buddhisten. Und manche Leute haben sich ihnen angeschlossen, weil sie Probleme im Leben hatten. Und sie fingen an, etwas zu glauben, woran sie ihr Herzen hängen könnten.
Mit welchen Erwartungen bist du dann nach Deutschland gekommen oder nach Bayern?
Ich wollte eine bessere Berufschance und Karriere machen und neue Dinge erleben. Und hier zum Beispiel reise ich gerne. Und es gibt Überraschungen und durch andere Kulturen kann man auch neue Lebensweise kennenlernen.
Nun haben wir schon gehört von dem Hauskreis, wo du jetzt bist. Aber mich interessiert auch, wie ist denn zuvor dein Kontakt zum Christentum so entstanden?
Ja, im Harz, in Norddeutschland. Und ich habe dort zuerst Deutsch gelernt. Und es gab dort einige chinesische Christen. Und die Kirche hat uns auch mal eingeladen, als jemand aus Hongkong einen Vortrag hielt. Dann kam ich nach München, später zu eurem Hauskreis.
Nun warst du ja selber kein Christ. Hat sich da bei dir was entwickelt? Was hat sich bewegt oder was hat eigentlich dich bewegt, regelmäßig dabei zu sein?
Ja, am ersten Abend habe ich eigentlich nicht viel verstanden, aber ich habe ein gutes Gefühl gehabt, weil ich sah, dass es noch Menschen gibt, die eine so positive Gemeinschaft haben und über Lebensfragen tiefer nachdenken.
Ich kann mich nur gut erinnern, wie du am Anfang gesagt hast, ich glaube nicht an Gott, ich kann nicht an Gott glauben. Aber mich würde interessieren, wie die Leute fühlen, die Gott kennengelernt haben.
Ja, ich habe mich immer gefragt, ob es wirklich etwas Übernatürliches gibt. Und in Deutschland lernte ich chinesische Landsleute kennen, die den christlichen Glauben angenommen hatten. Und bevor ich zu eurem Hauskreis kam, habe ich zufällig im Internet gelesen, wie ein erfahrener Mann sagt. Er sagt, ich habe viel von der Welt gesehen und je mehr ich sehe, umso sicherer bin ich, dass es an Gott gibt. Und ich habe auch verschiedene Gemeinden angesehen und mit den Leuten dort diskutiert. Und dann hat mir Manuela erzählt, wie schön das Leben ist, wenn man Gott kennt. Und sie sagt auch, du wirst nie zurückgehen, wenn du den Heiligen Geist hast. Ich war einfach begeistert.
Ja, und wie ich von dir dann gehört habe, gibt es auch ein paar prinzipielle Aussagen, fast würde ich sagen ein paar Formeln oder sowas ähnliches, die dir weitergeholfen haben. Kannst du uns dazu etwas berichten?
Ja, der Norbert aus der Pasinger Gemeinde und auch aus so einem Hauskreis, er hat mir erklärt, dass du kannst Gott nur kennenlernen, wenn du grundsätzlich akzeptierst, dass es ihn gibt und wenn du daran nicht mehr zweifelst. Und danach gab mir jemand aus einer chinesischen Gemeinde folgenden Vergleich. Er sagt, in Mathematik muss man erst akzeptieren, dass 1 plus 1 gleich 2 ist. Sonst kann man Mathematik nicht verstehen. Und bei Gott ist es auch so, man muss Gott akzeptieren, sonst kannst du ihn nicht verstehen. Und Manu sagt mir, du kannst nur durch Beten Gott kennenlernen. Dann habe ich gebetet. Ich habe gebetet, Gott, falls du wirklich existierst, dann lass du mich dich kennenlernen.
Und ja. Hat Gott dich erhört?
Ja, mir kamen noch manche gegensätzliche Gedanken. Aber im Internet fand ich dann auch einen Artikel, den ich Schritt für Schritt durchlas. Und wie es dort beschrieben war, hatte ich Gott gefunden. Wieder wurde ich von einem Hauskreismitglied darin bestärkt. Und später habe ich viele Zufälle erlebt, die mich in meinem Glauben sicher machten. Und ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist wirklich an mir bearbeitet ist.
Was hat sich geändert, seit du Gott kennengelernt hast?
Ich habe einfach eine neue Weltanschauung bekommen, den Sinn des Lebens gefunden und ich kann damit auch die anderen Menschen besser verstehen. Und jetzt versuche ich, als Christ zu leben. Und ich lerne dazu noch mehr aus der Bibel. Ich bin offen für das, was Gott mir zeigen will. Und wenn Gott mich leitet, dann brauche ich mir nicht mehr so viele Sorgen zu machen.
Tja, noch eine letzte Frage. Du hast verstanden, dass wir in unseren Gemeinden zurzeit die Gebetswoche haben. Das Thema lautet Hoffnung. Was bedeutet für dich Hoffnung?
Die Hoffnung bedeutet für mich, dass ich hier nicht mehr allein bin und ich Erfahrungen mit Gott mache und ein ewiges Leben bekommen habe.
Das finde ich ganz super und ich sage dir ganz herzlichen Dank, Jo, für das Gespräch und für deine wunderbare Glaubenserfahrung. Ich glaube, wie du, dass der Sinn des Lebens ist, mit Gott zu leben. Und weil Gott gesagt hat, ich habe dich erlöst, gehörst du zu ihm und darfst ihm alle Zeit vertrauen. Das ist das zweite Thema unseres Gebets, unserer Gebetslesungen. So wie er auch dir vertraut und es ist auch sicher, dass er dich angenommen hat. Ja. Gott segne dich weiterhin. Amen. Lass wieder Platz gehen. Liebe Gemeinde, ich muss manchmal bei solchen Sachen etwas an mich halten, dass ich nicht so sehr gerührt bin. Wenn ich euch nachher zu einer Gebetsgemeinschaft einlade, dann dürft ihr natürlich auch, außer für die persönlichen Anliegen und die, die ihr im Kreis erarbeitet, gerne auch für Zhu Li beten. Weiterhin. Vielleicht denken wir auch voller Hoffnung an viele junge Leute, auch an Ältere und viele andere, die Gottes Hilfe brauchen, die wir ebenfalls ihm ans Herz legen wollen, damit Gott ihnen neue Hoffnung gibt. Ich möchte euch durch Gottes Wort noch einmal Mut machen, zu glauben, dass er unsere Bedürfnisse kennt und unsere Gebete erhört in vielfältigen Situationen. Lass uns auch beten für die Verbreitung der Adventbotschaft, wie sie in den weiteren Gebetslesungen irgendwie auch mit zum Ausdruck kommt, und dass es eine Hilfe wird und Hilfe ist bei uns und auch woanders bei vielen Menschen. Denn wir brauchen nicht einzustimmen in das sprichwörtliche allgemeine Jammern in Deutschland und den Pessimismus, der 75% unserem Volk, zu 75% unserem Volk nachgesagt wird. Das Neue Testament berichtet in der Apostelgeschichte 16 von einer Vision des Paulus, wo im Traum ein Europäer erscheint und bittet: Komm herüber und hilf uns. Schnell wird gepackt, ein Schiffsticket gelöst und los geht es. In Philippi treffen sie Lydia, Gott hat ihr schon das Herz geöffnet. Sie öffnet ihr Haus für das Evangelium und alle nehmen Jesus an. Gemeinsam feiern sie am Sabbat Gottesdienst. Da wird eine Sklavin von okkulten Mächten befreit. Aber wo Christus seine Macht beweist, ist der Widersacher auch aktiv. Ein Aufruhr wird angezettelt. Die Menschenmenge reißt Paulus und Silas die Kleider vom Leib. Der Stadtrat lässt sie auspeitschen und im Gefängnis den Block, das ist ja eine Folter, erleben und ihn da einschließen. Wie gehen die beiden damit um? Kaum zu glauben, um Mitternacht singen sie, sie beten zuerst und dann singen sie zu Gottes Lob. Plötzlich gibt es ein heftiges Erdbeben, wir kennen diese Begebenheit. Die Gefängnistore öffnen sich, die Ketten aller Häftlinge fallen ab. Der Gefängnisvorsteher will sich eben umbringen, weil er meint, die Häftlinge seien alle geflohen. Da ruft Paulus: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da fällt dieser mächtige Mann auf die Knie und fragt zitternd vor Angst: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworten ihm: Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Und danach verkündigen die Gottesboten ihm alles und auch den anderen, die im Haus leben, und legen ihm das Wort des Herrn vor. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihm die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Hätte ich in einer solchen Situation nicht gleich zu Beginn vorschnell geklagt: Gott, warum lässt du mich hängen? Warum lässt du uns hängen? Warum lässt Gott das zu? Jedes Ereignis ist aufgeschrieben worden, damit es uns motiviert. Paulus schrieb später schon wieder aus einem Gefängnis woanders. Deshalb bin auch ich ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Philipper 1, Vers 6. Und es sind eben nicht bloß fromme Worte und kein billiges Vertrösten, wenn er auch bezeugt, praktisch aus seiner Lebens- und Glaubenserfahrung, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten, oder wörtlich: Für sie wird alles zum Guten mitwirken. Freilich, Paulus und Silas haben die Peitschenhiebe auch nicht mit verklärtem Gesicht ertragen. Und bevor sie das Gotteslob sangen, haben sie betend ihre Not vor Gott gebracht. Daraus, durch Hoffnung, mögen dann die Loblieder sich in dieser Nacht entwickelt haben. Auch Jesus selbst hat in seiner schwersten Stunde am Kreuz zuerst den Psalm gebetet: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dann hat er uns durch sein Leiden und Sterben erlöst. Ich glaube, Gott hört unsere Gebete. Ob er sie immer erhört, genauso wie wir uns das vorstellen, das ist eine andere Sache. Aber Gott hört. Und wer bittet, dem wird gegeben. Das sagt Jesus. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer sucht, der wird finden. Beten hat Wirkung. Heute könnte das außer Erdbeben auch ein unerwarteter Anruf sein. Oder dass eben sonst ein Mensch auf uns zukommt durch ihn. Gott hat immer viele Wege zu helfen. Er kann auch Menschen zum Glauben führen, Böses in Gutes verwandeln, manchmal Menschen heilen, auch durch das Gebet des Glaubens, von dem Jakobus schreibt. Und wir sind geschaffen, damit Gott durch unser Leben verherrlicht wird. Wenn wir uns darauf einlassen, dann wird das Jammern leiser und die Hoffnung immer stärker. Wir drehen uns nicht mehr so sehr um uns selbst, denn wir haben ja Grund zum Singen und zum Loben. In diesem Sinne lade ich euch auch jetzt zu Beginn dieser Gebetswoche ein zu einer kurzen Gebetsgemeinschaft. Und wir werden jetzt nicht im Plenum nach Gebetsanliegen fragen, sondern jeder möge seine Wünsche an Gott im kleinen Kreis nennen. Ich schlage vor, dass immer so 3, 4 Leute zusammenstehen. Vielleicht könnt ihr das mit 2 Reihen machen, immer eine halbe Reihe und die hintere halbe Reihe, oder wie ihr das hinkriegt. Und ich bin ein bisschen auf etwas hingewiesen worden noch. Mancher mag vielleicht gerade da ein bisschen nicht so frei sich fühlen. Es kann also sein, dass nicht jeder laut beten will. Dann akzeptiert bitte, dass mancher auch leise betet und dass ihr einfach unter dem Wirken des Heiligen Geistes verbunden seid und Gott Anliegen vorbringt. Für die Angefochtenen, für die Kranken, für Menschen mit seelischen Problemen in der Gemeinde und außerhalb, für Leute, die wir gerne in unserem Glaubenskreis auch sehen oder wiedersehen möchten, und für alle eure persönlichen Anliegen. So lasst die Gelegenheit sein. Und wenn dann nachher ein bisschen Musik ertönt, ich werde das dann am Klavier übernehmen, dann finden wir uns und werden dann miteinander das Schlusslied singen. Und ich sage es gleich jetzt an, dass ich das Schlusslied 2-mal vorspielen werde. Einmal einstimmig und einmal mehrstimmig oder umgekehrt, damit ihr euch reindenkt. Und bevor ich das spiele, wird meine Frau den Text vorlesen. Es ist mir wichtig, dass wir auch diese Aussagen mit in unsere Gebetsstimmung aufnehmen und dass wir damit auch Gott loben und ihm danken für seine Gegenwart. Lasst uns jetzt miteinander die Gebetsgelegenheit suchen und bildet bitte kleine Gruppen, in denen ihr betet, eure Anliegen oder für andere oder im stillen Gebet einige Minuten zu verbringen.
Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt allen, dass Jesus sie liebt. Euer Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, der Hoffnung für diese Welt, weil Jesus vom Tod auferstanden ist und sie in den Händen hält. Euer Beten wird ein Ausdruck des Dienens sein, des Dienens in dieser Welt, weil Gott euer Vater im Himmel ist, bei dem jede Bitte zählt. Euer Leiden wird ein Zeugnis des Glaubens sein, des Glaubens trotz dieser Welt, weil Jesus, der selber gelitten hat, sich treu zu den Seinen stellt. Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein, der Liebe zu dieser Welt, um Boten in Worten und Tat zu sein, hat Jesus euch auserwählt. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis, macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt allen, dass Jesus sie liebt.
Vater, wir danken dir, dass du uns nahe bist und nahe gekommen bist, uns segnen willst, uns froh machen willst, uns erhören und helfen willst, wo immer es möglich und sinnvoll erscheint. Du hast den größeren Überblick und wir möchten uns dir erneut anvertrauen, auch unser Leben und unsere Zukunft und unsere Lieben. Nun wollen wir mit deinen Worten diesen Gottesdienst beschließen und sagen, freuet euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Anliegen mit Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.